Der Blues erspielt und damit herzlich willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist, wo wir uns heute die Folge angesehen haben, die wir auch letzte Woche hätten schon besprechen können, aber ja, da war die Reihenfolge ein wenig durcheinander geraten. Gleich haben wir dazu auch noch ein paar weitere Informationen, aber erst einmal herzlich willkommen und hallo, ich bin Martin und an meiner Seite erneut Konstantin. Hallo.
Grüß dich, hallo.
Wir nehmen mal wieder morgens auf, wieder ein bisschen die Stimme noch belegt, aber ja, hat vielleicht auch mal seine Vorteile, dass man ein bisschen nicht ganz so rumbrüllt oder keine Ahnung und so, sondern stattdessen ein bisschen smooth operated, wie man sagt.
Achtet man eigentlich beim Synchron so ein bisschen darauf, ob dass man nicht zu früh morgens aufnimmt, damit die Stimme schon so in Fahrt gekommen ist?
Normalerweise ist Arbeitsbeginn um 9 beim Synchron. Es ist allerdings so, dass manche keine Termine um 9 machen wollen, weil sie dann sagen, sie müssen 7 Uhr mindestens aufstehen, damit die Stimme bis 9 Uhr wach ist. Und ich bin jetzt keine 2 Stunden vor der Aufnahme aufgestanden heute, also ist die Stimme noch nicht ganz wach. Das ist beim Singen so ähnlich. Also wenn ich früher manchmal Chorreisen gemacht habe, dann hieß es auch immer, wenn wir uns um 10 zum Einsingen treffen, dann müsst ihr schon eine Weile wach gewesen sein, weil sonst ist das schwieriger, auf Temperatur zu kommen.
Okay.
Ich wollte noch hinzufügen, also ich habe mir das jetzt, nachdem ich diese Folge gesehen habe, auch nochmal herleiten können. Also bei Amazon sind die Episoden vertauscht, aber die Beschreibungen der Episoden nicht. Das heißt also, wir haben die Beschreibung dieser Episode vor 2 Wochen gehört und die Beschreibung der Episode von letzter Woche haben wir letzte Woche gehört. Wie wir bemerkt haben, nach der Folge kam einfach nochmal die Beschreibung der Folge. Also keine Ahnung warum, aber die Titel sind nicht vertauscht, die Episoden sind vertauscht, aber die Beschreibungen sind nicht vertauscht. Also sind die Beschreibungen im Grunde vertauscht, aber eben nicht vertauscht. Ist ja klar.
Ja, wir hoffen, dass ihr das jetzt alles nicht so ganz früh am Morgen hört, denn dann kann man das auf jeden Fall noch nicht begreifen.
ja, also wie auch immer, das ist jetzt also unsere Folge 13 der 7. Staffel und eigentlich war es in einer anderen Reihenfolge geplant, aber ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm, dass es
ja,
jetzt so
es ist,
gelaufen ist.
Es ist dramaturgisch, ist es unproblematisch, weil man, also das Einzige, wofür es ja wirklich relevant ist, ist der Abschied von Clara. Und dadurch, dass Clara ja in der nächsten Folge aber nicht vorkommt und ihr Abschied sich ja in der Folge davor schon angekündigt hatte, ist es unproblematisch. Also dadurch hat man eigentlich nichts verpasst, sondern bekommt jetzt nur noch sozusagen ein vollständigeres Bild. Das Einzige, was man sieht, du hast in der letzten Woche erwähnt, dass Lotte einen Song von Pink Slip hört. Und das versteht man jetzt, warum, weil sie halt jetzt sozusagen darauf aufmerksam gemacht wurde in dieser Abschiedsblues-Folge mit Hattest du meine Band? Und da reden sie, da entdeckt sie ja sozusagen die Band.
Mhm,
ja. Das ist der einzige, glaube ich, wo man einen dramaturgischen Dreher drin hat, der, also eine kleine Lücke, die sich jetzt erklärt, aber ansonsten ist es vollkommen.
Mhm. Ich meine, wir hatten das ja auch schon mal in der Vergangenheit bei Familie Dr. Kleist, dass es eine große Abschiedsfolge gab für Lisa und Michael, die für eine Weile nach Paris fahren und eine Folge später ist Michael wieder ohne Erklärung einfach wieder da. Von daher war das jetzt auch nicht so schlimm, dass das so vertauscht war.
Ja, das ist, muss ich sagen, und da können wir gleich so ein bisschen einsteigen quasi in die Folgenrezension. Bei mir hat die Folge jetzt keine große Spur hinterlassen, aber genau das, was du sagst mit diesem Wiederkommen. Ich finde, im Mittelpunkt dieser Folge steht der Abschied von Clara, also emotional. So, es kommen ja wieder mehr medizinische Fälle, so, ne? Also es sind jetzt 3 diese Woche, es sind auch 3 in der letzten / nächsten Folge. Also das nimmt wieder, manchmal hatten wir ja teilweise, glaube ich, sogar, wenn nicht sogar nur eine einzige richtige Patientengeschichte. Und aber ich merke sozusagen, dass ich so denke, ich finde es nicht gut, dass Clara geht. Ich finde, dass die ein belebendes Element in der Serie und in der Familie ist. Und man kann ja aber bei dieser Serie wirklich die begründete Hoffnung haben, dass jemand in der nächsten Folge dann plötzlich für ein, weiß nicht, die ist jetzt in Warendorf auf dem Gestüt und macht jetzt aber 8 Monate Sommerferien in Eisenach oder irgendwie sowas. Also es kann ja schnell gehen.
Ja, sie ist nicht ganz so nachhaltig weg wie Leute, die nach Marokko oder was war es alles, Singapur und so ziehen. Also von Warendorf genau. Nach Eisenach kann man schon mal innerhalb von ein paar Stunden kommen.
Ja, das war das. Ist
natürlich ohne Ankündigung wahrscheinlich.
Ja, das wäre nicht Kleist-like. Also das darf sie nicht.
Genau. Der Abschied von Clara ist im Mittelpunkt, aber die Medizin-Stories finde ich zumindest jetzt gerade sympathischer. Also wir hatten letzte Woche diesen Patienten, der so klassischer Kleist-Patient war, der also nicht mal einsieht irgendwie, dass er krank ist oder was auch immer. Und in dieser Folge gab es zumindest Patienten, die relativ offen gegenüber der Behandlung waren. Also da ging es mehr um die Medizinsache an sich, als darum, den Patienten zu überzeugen, sich behandeln zu lassen. Das finde ich zumindest dann als Arztserie irgendwie eine schöne, nette Beilage, dass man eben auch Patientenbehandlungen sieht, ohne dass die jetzt sich unglaublich wichtig nehmen, diese Storylines von den Medizinfällen.
Ja, es war auch realistischer. Es war halt wieder diese alte Rätselsuche so ein bisschen. Finden wir die Lösung und nicht haben wir einen Gegner, den wir überzeugen müssen. Ja.
Ja, ja. Ja, wollen wir einsteigen in diese Folge und unseren Blues
Gerne.
Spielen?
Bitte, spiel den DJ.
Dann machen wir das. Folge 713 oder 712. Abschiedsblues. Wir beginnen bei einem Radfahrer und der ist sehr sportlich unterwegs, also fährt sehr schnell, ist so unterlegt mit so, ich habe mir aufgeschrieben, Trance-Musik aus dem Jahr 2000, also so ziemlich so komische Techno-Musik, die ja so ein bisschen altbacken wirkt. Und dann öffnet sich eine Autotür und er fährt in diese Autotür und beschimpft die Fahrerin und sagt sowas wie: Rückspiegel, Schulterblick, schon mal gehört. Aber es ist nichts weiter passiert und sie gehen auseinander. Tauschen auch keine Kontaktdaten aus. Was später vielleicht wichtig gewesen wäre. Man sieht, was dann noch so mit ihm passiert, aber dazu später mehr.
Das ist wahr. Es ist halt so, diese erste Szene, das ist so eine richtige Urangst, ist eigentlich das falsche Wort, aber sozusagen so eine richtig tiefe Angst bei mir, das, was ihm passiert, diese sogenannten Doring-Unfälle. Weil ich finde, dass man das auch selber kennt. Ich mache das Leuten, man kann sie gar nicht so oft zum Vorwurf machen, weil ich kenne selber, dass man einfach angekommen ist, freut sich, dass man am Ziel ist und die Tür aufreißt. Und mir geht's auch so, auch wenn gerade in Berlin ist das ja viel so, dass es irgendwie so keine richtigen Fahrradwege gibt und man fährt immer links von dieser parkenden Autoreihe. Und ich habe immer echt Abstand zu denen und ich merke, dass ich da immer einen sehr konzentrierten Blick so darauf habe, ist da gerade jemand eingeparkt oder ist da irgendwie noch ein Licht hinten an oder sowas, das ist klar, ist eine Person steigt gleich aus. Ich merke diese Doring-Unfälle, weil das ja auch sowas ist, dieser Moment des gegen diese Türkrachens ja auch einer ist, wo man das nicht mehr wirklich was machen kann. Ich meine, er weicht aus, aber auch auf Kosten seiner Gesundheit sozusagen. Und wenn man sich dann teilweise nach links, er hatte ja auch Glück, dass er dann nach links ausgewichen ist und da kein Auto war, dann kam, das ihn irgendwie touchiert hat. Und diese Doring-Unfälle finde ich wahnsinnig unheimlich und dementsprechend war diese erste Szene gleich so ein, oh nee, sowas, das ist genau das, was ich nicht mag.
Ja, also nichts für die gute Familie Dr. Kleist-Welt, so.
Genau.
Bei Nora kommt der dann an, ist ein Kurier, ein Fahrradkurier und hat ein Päckchen für den Doc, wie er sagt. Und ein Patient, Herr Adam, kommt zum Durchkneten. Christian bietet an, den Kurier schnell anzusehen, weil er ein bisschen Schmerzen in der Brust hat. Aber der Kurier sagt, ach, ist doch noch so ein bisschen ein kleiner, klassischer Kleist-Patient. Das ist doch nichts. Und Christian bietet noch an, ach, wir haben bis 18 Uhr offen. Also wenn Sie es sich anders überlegen, dann kommen Sie vorbei. Auch erstaunlich, ne, dass eine Praxis bis 18 Uhr noch Patienten annimmt. Also als ich irgendwann mal hier bei meiner Praxis, die um 12, glaube ich, geschlossen hat, um 11 auftauchte, dann bekam ich einen Anschluss von wegen, ja, da kommt man um 9. So.
Okay. Ja, also Christian ist hier so der maximal gute Mensch/Patient, Doktor, weil er auch hier so sagt, ja, ich kenne diese Fahrradunfälle. Ach, Ärzte fahren doch nur dicke Wägen, dachte ich. Ach, das ist ein Klischee. Ich fahre mit dem Fahrrad. Und wenn Sie bis 18 Uhr vorbeikommen wollen, sagen Sie Bescheid. Also er ist so umfassend freundlich und geerdet und wirklich wieder ein Patient, wie er im Vorabendserienbuch steht.
Ja, ein Arzt. Wie er, ja.
Mein Gott.
Arzt und Patient. Ich könnte es noch mal nachschlagen, die Definition, und dann hängen wir dir so zwei Klebezettel an. Arzt, ist der behandelnde Patient der Behandelte.
Gut, dass ich das jetzt nicht dauerhaft schon immer seit 93 Folgen falsch mache.
Zum Glück haben wir nicht so oft damit zu tun, also du bist bald erlöst. Später ist eine Patientin dann bei Christian und er hört sie ab. Sie hustet, hat Schnupfen und Kopfschmerzen und sie kriegt ein, ich hoffe, das Wort ist richtig, Bronchilitikum, bin ich ganz sicher.
Ui, kann sein.
Und wenn es nicht besser wird, dann soll sie nochmal vorbeikommen und ihm fällt der Name Megan auf und sagt, ach, ein irischer Name und sie meint, ihre Vorfahren kamen aus Irland und ihr Vater ist aus den USA. Später trifft Christian dann Tanja in der Küche. Tanja muss ständig an letzte Nacht denken, sagt sie. Aber bevor die Zuschauer was Anzügliches denken können, wird schnell enthüllt, ja, unglaublich, dass du mich im Schach geschlagen hast.
Tja, das könnten eigentlich auch zwei richtige Nerds sein, oder? Die wohl genau solche anzüglichen Sätze fallen, dann aber in Kombination mit was jetzt hier wie Schach schlagen oder sowas, als ob die beiden irgendwie so ganz intensiv nur dieses Hobby hätten und die ganze Nacht sich Schach spielen würden.
Also bei Paul fällt der Apfel nicht weit vom Stamm, meinst du?
Ah, stimmt, so könnte man denken, ja, genau.
Pivi kommt dazu und hat eine Aufgabe. Beim Hornissenjagen ist sein Patient vom Stuhl gefallen und liegt auf seiner Liege und er würde gerne Christians Meinung dazu haben. Und dieser Patient ist der Adam. Er erzählt hier nochmal, er wollte eine Hornisse, die im Haus war mit dem Glasfang, ist dabei aber auf einen Stuhl gestiegen, um sie halt von der Decke zu fangen, ist dann aber vom Stuhl runtergefallen, also runtergelaufen, als der Stuhl zu Ende war und die Hornisse aber nicht genau über dem Stuhl war. Ja, das mit dem Oberschenkel schlecht aufgekommen und hat seit heute Morgen ein Taubheitsgefühl. Und Christian meint, da will er gerne mal eine eingehende Untersuchung machen. Und der vorbildliche Herr Adam sagt, na klar, alles, was Sie wollen.
Natürlich. Ja. Aber eigentlich haben wir hier das zweite Geschehen, was eigentlich auch so ein bisschen unheimlich ist. Also die meisten Unfälle passieren ja nun mal im Haushalt und man kennt es ja, also ich kenne das zum Beispiel viel von, wenn man irgendwo streicht oder sowas, dass man so denkt, so mit der Leiter, wenn ich mich jetzt ein bisschen mehr noch bewege, dann kriege ich es noch bis in die Ecke rein, dann muss ich nicht nochmal die Leiter neu umstellen. Und genau diese Momente, wo man sozusagen so kurz diesen Tick zu weit denkt, sind ja welche, wo schnell mal.
Stimmt, das sind echt zwei so eine Alltagsunfälle hier.
Genau.
Clara räumt in ihrem Zimmer die Sachen zusammen in Kartons und findet auch nochmal ihren Bass und spielt ein bisschen. Und Lotte kommt dazu und meint, eigentlich bist du ja ganz cool. Also jetzt, weil sie Bass spielt wahrscheinlich. Und Clara meint, das ist doch jetzt hier etwa keine Liebeserklärung, oder? Und Clara erzählt, sie war mal in einer Band und hatte fast einen Plattenvertrag. Lotte will es nicht sofort glauben, aber in jedem Fall lässt Clara den Bass da. Lotte kann ein bisschen drauf spielen. Und man hört Inge unten rufen, hallo, ist da jemand?
Also da habe ich auch so gedacht, wenn das jetzt Standard ist, dass die immer sozusagen so reinkommt im Normalfall, dann fände ich es, glaube ich, echt anstrengend, dass jemand den Schlüssel zu meiner Wohnung hätte. Also wenn jemand morgens beim Frühstück irgendwie sieht, ah, da sind irgendwie alle, weil die ist dann eh irgendwie in der Nähe oder im Garten oder sowas und kommt kurz rein, sagt hallo und trinkt einen Kaffee mit, okay. Aber reinzukommen und das Gefühl zu bekommen, also weil die anderen haben natürlich schnell das Gefühl, sie müssen sich jetzt kümmern.
Ja.
Dann fände ich es, glaube ich, anstrengend.
Ja, es wird verschrobener bei Inge so lang. Also bei Inge und Bernd eigentlich, ne? Das waren am Anfang relativ normale Figuren, die ein bisschen älter waren und jetzt sind sie wirklich so diese Großeltern-Generationen, bei denen man nicht mehr immer alles versteht.
Das ist echt eine interessante Feststellung, das ist wahr. Also Inge hätte sich auch eher entwickeln können und teilweise tut sie das ja auch, zu der Person, die so was Weises im Alter hat, also so wie sie Clara ja auch gesagt hat, so du hast ja viele Fragen und nimm dein Leben in die Hand und dies, das und so, aber sie bekommt, genau wie du sagst, es ist dieser kleine, dieser Charakterzug, der sowas genau Verschrobenes irgendwie hat.
Hm. Und Dotter hat das auch erkannt und meint, die ist schon ein bisschen schräg, oder? Und sie mag Bernd, sagt sie. Inge hat ein bisschen Bettwäsche und eine Bohrmaschine für Clara. Generell hat sie hier ganz viel für Clara mitgebracht, was sie nicht brauchen wird in, wie heißt es, Warendorf. Aber sie meint, am Anfang wird es an allem fehlen. Und Clara sagt, ihr werdet mir fehlen. Und Inge umarmt sie und sagt, du mir auch. Ein kurzer Moment wieder, wo sie ja was zeigen kann, die Mutter Sean. Christian hat dann verschiedene Werkzeuge zur Untersuchung von Herrn Adam und Herr Adam will eigentlich sofort wieder gehen, als er diese ganzen Werkzeuge sieht und sagt, und ist sehr skeptisch, weil es darum geht, irgendwie einzuschneiden in das Bein und so. Und Christian versucht es ihm zu erklären und da meint, er macht jetzt erstmal nur einen kleinen Pieks und macht eine Messung des Drucks im Bein und Herr Adam ist einverstanden. Kurz sehen wir eine Szene, wie die Megan von eben in ihrem Badezimmer zu Hause ganz irritiert ist und ihr Ehemann kommt dazu und sie sagt, ihr ist plötzlich ganz kalt. Sie hat aber Fieber und er meint, sie muss sofort ins Bett. Christian macht also diesen Pieks und die Messung und kriegt dann einen ganz entsetzten Gesichtsausdruck, geht ganz betont entspannt dann so rüber zu Tanja. Herr Adam soll liegen bleiben. Und sagt Tanja irgendeinen Fachbegriff, den habe ich nicht verstanden, so von wegen, kommst du bitte, Fachbegriff, und dann noch 30 Milliliter irgendwas.
Tanja, Fasziotomie, kommst du bitte, 30 Milliliter HG.
Und Tanja schaut so auf von ihrem Kaffee und von ihrem Computerbildschirm und sagt, du meine Güte. Also wir haben nicht verstanden, was es ist, aber durch Tanjas Reaktion bekommen wir mit, oh, oh, da muss irgendwas Schlimmes sein.
Das muss echt eines der schlimmsten Arzterlebnisse sein, wenn jemand genauso reagiert und man dann plötzlich, weil er ist ja wirklich nicht so groß erfährt, was da jetzt eigentlich los ist, ne? Mhm. Also bis zum Ende wird er nicht so richtig, dieser OP wird er nicht so richtig aufgeklärt. Aber ich finde, dass Tanja eine grundsätzlich sehr ruhige Art hat, trotzdem dann während der OP und mit ihm redet und so.
Ja. Kurzer Zeitsprung und jetzt sind Christian, Tanja und der Patient, also nicht der Patient, ist er nicht in OP-Maske, aber Christian ist mit OP-Maske und Kittel zu sehen und Tanja auch. Und er erklärt, sie müssen den Druck im Bein abbauen und er kriegt ein Lokalanästhetikum. Sie entdecken ein Hämatom mit dem mit der Kamera, die sie ihm ins Bein gepiekst haben. Und das hat den Druck verursacht. Das ist aber auch eine gute Nachricht. Das heißt, sie müssen nicht schneiden, sondern sie können punktieren und die Flüssigkeit absaugen. Und das machen sie. Der Druck fällt. Und Christian sagt zu dem Patienten jetzt, wie ernst das eigentlich wirklich war. Ihr Bein ist gerettet. Ach, ich hätte mein Bein verlieren können. Ah, ist ja gut zu wissen.
Genau, ist die Erleichterung größer oder der Schock? Also wahrscheinlich eher der Schock, würde ich fast denken.
Ja, ich glaube, wenn ich Arzt wäre, dann würde ich das ab und zu also als Gag machen. So, wenn man, also wenn es aber klar ist, dass es nur ein Schnupfen ist oder so,
ja,
dass ich dann irgendwie sage, ja, hier ist noch ein bisschen Nasenspray und damit werden sie dann auch wieder riechen können in ihrem Leben oder so. So. Ja, er kriegt jetzt noch einen Kompressionsverband und dann sind die Beschwerden hoffentlich bald vorbei. Hatzfeld kommt zu Nora und Nora fällt ein alter Radiologenwitz ein, nämlich, wo versteckt man 10.000 Euro vor einem Radiologen? Und Hatzfeld kennt ihn aber schon und sagt, am Körper, denn der Radiologe interessiert sich nur für Bilder. Nora sagt, Spaßbremse. Hier halte ich es mal mit Max Dinkelacker. Wenn Nora jetzt gesagt hätte, Spaß beiseite, dann hätte Max Dinkelacker gesagt, Spaß beiseite, wie man immer sagt, wenn es vorher gar nicht lustig war. Also der Witz, der war jetzt so eine 4-, würde ich sagen.
Ja, und der Vorwurf Spaßbremse, also ich sag mal, man muss damit rechnen, wenn man Witze über den Job eines anderen macht, dass der den schon 1000-mal gehört hat.
Ja, stimmt.
Also so, du kannst keinem, weiß nicht, Bratschenspieler Witze über Bratschen und sowas erzählen, weil die das irgendwie alle kennen, diese ganzen blöden Witze.
Von der kennst du den? Rechnen. Kennst du den?
Ja, genau. So völlig überdreht, dass man so denkt, man hätte jetzt was ganz Neues. Da muss man damit leben, dass das Event, und vor allem, weil er zeigt ja, dass er den Witz schon kennt. Von daher, warum soll er denn nochmal drüber lachen? Das ist ja für ihn überhaupt gar kein überraschender Moment mehr. Also.
Das wäre eigentlich typisch Hatzfeld, wenn er sich den Witz erklären lässt und dann, ah, den kannte ich schon.
Ja, so, stimmt.
Ja.
Eigentlich rettet er sozial, muss man ja sagen.
Ja, stimmt. Wenn man
eine Aktion stellt, anstatt das so aufliegen zu lassen.
Ja. Nora kriegt dann aber einen Anruf und es ist der Ehemann von Megan, der sie informiert über das Fieber und Nora sagt Christian Bescheid und mit dem nächsten Schnitt sind wir dann eben auch mit Christian bei Megan zu Hause. Sie hat 39,7 Fieber und vorher waren es 40,2. Mit einem kalten Wadenwickel ist es etwas runtergegangen. Dafür kriegt der Ehemann ein Lob von Christian. Und sie meinen, von jetzt auf gleich ist dieses Fieber ausgebrochen und sie hat auch eine Helligkeitsempfindlichkeit, eine Lichtempfindlichkeit. und er fragt nach Masern, aber sie meint, sie ist dagegen geimpft. Sie ist als Kind in der Schule geimpft worden. Und jetzt ist mir hier aufgefallen, ah, das kam mir bekannt vor, das ist doch die Story des Ausblicks von vor 2 Folgen. Mit irgendwas mit Masern und so. Das hatte ich dann noch im Sinn. Dann ist Christian zurück in der Praxisküche und Tanja isst noch. Und hier wird jetzt erst enthüllt, ich dachte, das wäre nach dem Tag gewesen, aber er ist einfach in der Mittagspause rüber. Denn sie hat ihm Essen übrig gelassen und sagt, ja, das ist hier die halbe Mittagspause gewesen, wenn man die beim Patienten zubringt und so weiter. Also dieser Arzt, ne?
Ja, besser als Super Grobi konnte man ihn nicht bezeichnen.
Vor allem, wie lange hat er Mittagspause? Also ich habe klassischerweise so eine Dreiviertelstunde Mittagspause gehabt. Und da dann hinzufahren in der Zeit, eine Untersuchung zu machen und zurückzufahren, wird eine Dreiviertelstunde, glaube ich, füllen. Also sei denn, er hat 2 Stunden Mittagspause.
Ja, ich meine, und man muss sich auch die Frage stellen, man denkt ja so, boah, wie krass, er opfert sich für seine Patienten auf und sowas. Aber offen gestanden möchte ich auch einen Arzt haben, der in seiner Mittagspause selber kurz zur Ruhe kommt und nicht einen, der sich noch in der Pause sozusagen, der die gar nicht nutzt. Also
ja.
Klar, es wird jetzt hier so dargestellt, es scheint wirklich so, dass Christian keine körperlichen Bedürfnisse wie kurze Erholung, Entspannung und sonst was hat. Wenn man aber jetzt mal die Serie realistisch machen würde, dann müsste man sagen, ist das eigentlich nicht gut. Es hat ja auch einen Grund, warum Leute gesetzlich vorgeschrieben Pause machen müssen.
Genau, Urlaub und Mittagspause sollte schon immer eingehalten werden.
Ja.
Er fragt Tanja nach Masern, also einfach mal so nach der Definition, falls er was vergessen hat. Und Tanja ist ja keine Doktorin, sie hat keinen Doktor. Aber... Sie kann zumindest hier so ein paar Sachen sagen. Inkubationszeit von 8 bis 10 Tagen, grippeähnliche Symptome wie Husten, Schnupfen, Übelkeit und plötzliches hohes Fieber sowie Lichtempfindlichkeit. Und Christian kommentiert, diese Symptome hat meine Patientin alle, aber sie ist geimpft. Da weiß Tanja dann auch nicht weiter. Denn sie hat keinen Doktor. Der Fahrradkurier kommt jetzt zur Praxis geradelt. Also die Reihe an vorbildlichen Patienten geht weiter, der eine sagt natürlich alles, was sie wollen und der nächste entschließt sich dann doch nochmal, abends doch nochmal zur Praxis zu gehen, weil seine Brust noch ein bisschen wehtut. Das nächste Bild ist dann bei Hatzfeld eine Röntgenaufnahme der Rippen, es sind keine Frakturen zu erkennen und Hatzfeld sagt, na, also zu Christian, dann können wir doch heute mal pünktlich Feierabend machen. Und Christian ist aber ganz nachdenklich und Hatzfeld sieht seinen Feierabend schwinden. Denn Christian würde gerne noch ein 3D-Bild machen. Der Kurier Wüst, heißt er hier, wird er enthüllt, fragt, ob was gebrochen ist. Hatzfeld meint, alles halb so wild und Christian fragt, ob er Zeit hat, dann kann er noch was überprüfen, also dieses 3D-Bild machen. Dann sind wir wieder in der Familiensituation und Lotte und Paul kriegen sich in die Wolle, weil sie will gerne ihre Lieblingssoap sehen, er muss aber saugen, weil er steht auf dem Plan. Das fällt mir jetzt so auf in dieser Folge, dass Paul wirklich total der Sklave dieses Plans ist, ne? Also, er ist sehr deutsch, so Beamter durch und durch. Also so dieses, ich glaube, er ist auch der Einzige in der Familie, der regelmäßig den Text hat, ich stehe auf dem Putzplan, ich stehe auf dem Wäscheplan, ich stehe auf dem Kochplan, ich muss Nudeln machen und so. Also ich glaube, da hat Christian sich einen super Behördler herbeigezogen, so der später Finanzamt super bearbeiten kann oder Krankenversicherung oder so. Ich muss das noch ausdrucken. So.
Es ist insofern halt keine stimmige Erzählung, weil Paul ja durchaus den Konflikt mit dem Gesetz nicht scheut. Also er hat schon mehrmals geschwänzt. Also ja, schon ganz früher hat er mal geschwänzt. Dann ist es jetzt noch, hat er noch mal, also damals, als er dann eine Unterschrift, glaube ich, gefälscht hat. Vor kurzem jetzt auch noch mal, weil irgendwie Leute sich über sein Baumhaus lustig gemacht hat. Mit den Pornos, die er da runtergeladen hat, mit dem Moped, das er gefahren ist und so. Also sozusagen, ich finde das, die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass das mit dem Putzplan auch dazu dient, Lotte zu disziplinieren. Also, dass er immer so wieder auf diesen Plan verweist, dass er so klar macht, ich bin ja besser als du, ich halte mich hier an die Regeln, die es gibt. Das könnte ich mir vorstellen. So, ich meine, so wie jetzt Also ich finde es okay, wenn jemand eine Lieblingsserie hat, dass man die halt auch vom Fernseher guckt. Gehört ja dazu. So, ich hätte halt Lotte grundsätzlich nicht so eingeschätzt. Ich hätte halt gedacht, die guckt lieber auf ihrem Laptop oben, weil sie auch sagt, zu
Ja.
Hause ist, wo mein Laptop ist. So, und dass er dann aber anfängt zu Staub zu saugen, wirkt mir auch, also ich meine, sie wirkt natürlich so unsympathisch, dass sie dann auch mit dem, was jetzt gleich passiert, wirst du noch beschreiben, aber so der Ursprungs, der Konfliktauslöser, das ist schon auf ihn zurückzuführen.
Tanja kommt da rein und fragt, was hier los ist, weil Lotte dann den Fernseher so ganz laut macht und es wird halt laut gesaugt und laut ferngesehen und Lotte nimmt einen Keks in die Hand und zerkrümelt ihn auf den Boden und sagt, du hast was vergessen, Streber. Sie kriegt hier doch Sympathie von mir. Ich finde, so ein bisschen Aufmüpfigkeit finde ich ja immer sehr sympathisch in Serien. Also so, wenn Figuren sich was trauen, was ich mich selber nicht trauen würde, aber so diese rebellische Ader in mir weckt.
Okay.
Und Tanja sagt, hebt das wieder auf und Lotte meint, ist mir runtergefallen. Und Tanja stellt sich dann also gegen sie ganz energisch und sagt, aufheben. Und Lotte geht wütend weg und meint, na klar, jetzt bin ich wieder die Doofe. Oder wie Peewee sagen würde, jetzt bin ich wieder der Mops. Und Tanja sagt zu Paul, könnt ihr euch nicht einfach irgendwie vertragen? Offenbar nicht.
Ja, hier finde ich aber hat Lotte auch recht, dass sie sozusagen, dass Tanja sofort ihr Urteil fällt, ohne zu fragen, was war denn hier eben gerade los oder so. Also sie klärt halt eben die Ursache nicht des Ganzen, ne?
Wäre besser gewesen, hätte sie gesagt, Paul, saugt es sofort weg. Du stehst auf dem Plan.
Warst da was vergessen, kleiner Jüngling? Und
Streber.
solange du hier Gast bist, musst du staubsaugen. Wo man plötzlich merkt, die verdrehen jetzt alles.
Genau. Christian Hatzfeld und der Kurier Wüst kommen aus der Radiologie und Wüst ist dann auch direkt schwindelig und ihm wird und er wird ohnmächtig. Ja, hier habe ich dann kurz drüber nachgedacht, wird schwierig, wenn sie jetzt, weil sie den Puls kaum noch führen, eine Herzdruckmassage machen, wird es wahrscheinlich mit den Rippen schwierig. Aber das haben sie auch bedacht und geben ihm stattdessen 1 Milligramm Adrenalin. Und später ist er dann verkabelt und Christian meint, er kann froh sein, dass es in der Praxis passiert ist. Hatzfeld hat sich die Bilder nochmal genau angesehen. Das Herz ist verschattet und er konnte kaum was erkennen. Deswegen machen wir einen Ultraschall und die Vermutung ist, im Herzbeutel kann sich Flüssigkeit angesammelt haben. Nachts sitzt Paul dann in seinem Baumhaus, über das sich lustig gemacht wird. Was ich übrigens eben noch sagen wollte, wir müssen natürlich beachten bei dem Konflikt zwischen Lotte und Paul, dass wir die nächste Folge ja noch nicht gesehen haben. Also die Folge, die wir jetzt schon gesehen haben, wo es ein bisschen zu der Versöhnung kommt. Die ist hier noch nicht passiert. Das heißt, dass dieser Konflikt so ein bisschen rückwärts gewandt wirkt jetzt, aber innerhalb der Originalausstrahlung schon Sinn ergibt.
Sag mir noch mal ganz kurz, was die Versöhnungsszene so. Ah, genau, das mit dem Essen, ja.
Also, wenn man kann sagen, als sie zusammen die halbe Flasche Rotwein leeren.
Ja. Ja, Leute, die jetzt gesagt haben, ah, ich höre lieber diese Folge zuerst, von der Reihenfolge ganz korrekt, die werden sich wundern.
Genau, also nachts sitzt Paul im Baumhaus und eine Person aus der Dunkelheit kommt näher und Paul sagt in die Dunkelheit, Lotte, keinen Schritt weiter, das überlebst du nicht. Aber Paul kann die Waffe wieder wegstecken, es ist Clara. Er will gerne seine Ruhe haben, deswegen ist er hierher gekommen und ja, sie tröstet ihn ein bisschen. Tanja kommt zu Lotte ins Zimmer und sie will über ihr Verhältnis zu Paul reden. Tanja meint, so geht es nicht weiter. Kannst du nicht versuchen, dich zusammenzureißen? Sie versteht, dass sie sich nicht wohlfühlt und dass sie sich vor allem auch missverstanden fühlt von ihr. Aber Lottes Anti-Haltung und die schlechte Laune, die gehen ihr allmählich auf den Keks. Und Lotte sagt, klar, dann bin ich wieder an allem schuld. Und Tanja meint nur, du machst es dir und allen anderen unnötig schwer. Ich überlege so ein bisschen. Also, ich fand es nicht so ganz einfühlsam, wie Tanja mit ihr redet. Denn Anti-Haltung und schlechte Laune sind ja jetzt erstmal nur Symptome und die kommen ja irgendwo her. Und irgendwie zu sagen, das geht ihr auf den Nerven, ist zwar ja erstmal nur ein Ausdruck ihrer Emotionen, aber mit dem Einstieg, dass sie eben sagt, ich verstehe nicht oder ich verstehe, dass du dich nicht wohlfühlst und missverstanden fühlst, hätte ich gedacht, da kommt was Tieferes als das geht mir auf die Nerven und reiß dich doch mal zusammen und du machst es dir schwer, weil das klingt dann doch wieder sehr belehrend irgendwie.
Ja, es ist halt komisch. Also Tanja macht was, was für Lotte nicht ganz in Ordnung ist und das kann man, muss man, also das ist auch nachvollziehbar. Also bringt sie bei einer Familie unter, bei der sie nicht wohnen möchte, in der sie selber perfekt versorgt ist mit neuem Freund und sowas und stülpt Lotte ein Leben über, in das sie nicht halt rein wollte. Lotte wird mehr und mehr dadurch, Lotte sieht das immer kritisch und verhält sich aufmüpfig. Und das natürlich ganz oft, weil Tanja diesen Zustand die ganze Zeit nicht ändert, weil sie dann wieder einen Termin verpasst mit dem Klempner oder keine Ahnung was. Ja. So. Und das geht dann Tanja wiederum die ganze Zeit auf die Nerven. Aber sozusagen, sie muss doch nachvollziehen, dass es für Lotte mit der Zeit nicht leichter wird, sondern eher schlimmer, weil sich sozusagen dieser Gaststatus einfach in die Länge zieht. Mhm. Tanja, finde ich, rechnet viel zu wenig insgesamt mit rein, dass es sozusagen sich der Frust bei Lotte einfach, dass es nachvollziehbar ist, dass der sich so verstärkt, sondern denkt so, am Anfang ist es nachvollziehbar und jetzt müsste es aber nach und nach besser werden und jetzt muss es, jetzt muss es sich doch mal bemühen.
Ja, wir lassen einfach alles erstmal so, wie es war, hat sie ja selber gesagt.
Genau, ist schon gut so, wie es ist. Ich denke halt, es ist mit diesem halben Tag frei, den sie braucht für Lotte, das war schon eine gute Sache. Wir sehen halt noch nicht, ob das eine Wirkung hatte, weil an sich würde ich grundsätzlich halt denken, es muss ein bisschen mehr von den anderen für Lotte getan werden. Das sollte nicht unbedingt Paul sein, aber das irgendwie klar ist, sozusagen, hatte ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, so, der Grundfehler scheint mir zu sein, dass man die ganze Zeit so passiv ist und nur wenn sie negativ rausragt, dann wird das thematisiert, aber ich habe selten das Gefühl, dass irgendwie was für sie getan wird.
Hm. Das bringt mich irgendwie auf so ein Thema, worüber man mal so philosophisch sprechen kann, gibt es sowas wie eine Teen-Altersdiskriminierung, eine Teen-Diskriminierung? Weil mehr, beim Teenager wird, glaube ich, mehr als bei jeder anderen menschlichen Figur auch einfach mal manches nur auf die Pubertät geschoben und auf die Hormone oder so. Also ja, die ist jetzt halt gerade mal ein bisschen zickig und böse und weil Pubertät, weil Hormone und so. Was ja sicherlich wissenschaftlich auch belegt ist, dass in der Zeit die Emotionalität eine andere ist, aber es ist ja schon so, wenn du als Kind, also wenn Lotte jetzt 8 wäre und sie wäre so nachhaltig unglücklich, dann würde man da wahrscheinlich anders drauf reagieren als Mutter und genauso als einigermaßen Erwachsene, also wenn sie jetzt irgendwie 20 wäre oder so, dann würde man auch mehr auf sie eingehen. Aber beim Teenager, so in dieser komischen Phase zwischen, weiß ich nicht, 13 und 16 oder so, oder vielleicht auch noch ein bisschen plus minus ein Jahr, da ist es irgendwie so, ja, ach, das ist jetzt gerade mal so eine komplizierte Phase, da muss man irgendwie durch. Da wird man wahrscheinlich gefühlt am wenigsten ernst genommen, so, ne? Dabei fühlt man sich da eigentlich am wichtigsten, sag ich mal, und vielleicht auch deshalb am missverstandensten.
Ja, also würde ich auch bestätigen, gibt es sicherlich, glaubst du, es gäbe eine Art von Lösung, weil es ist ja gleichermaßen, also das ist unfair und gleichzeitig gibt es einen Anteil davon, der ja stimmt.
Ja, also ich habe kein Kind und deswegen ist es natürlich immer leicht, irgendwie schlau daherzureden, aber ich glaube, mein Ansatz wäre immer, erstmal alles ernst zu nehmen. Auch wenn es in meinem Kopf vielleicht sofort den Reflex gibt zu sagen, das ist wirklich Quatsch. Trotzdem erstmal zu sagen, ja gut, lass uns mal drüber reden und so. Es ist wahrscheinlich in der Praxis schwieriger, als man sich das vorher ausmalt. Aber das wäre so mein einziger Ausweg.
Naja, Lotte wird halt, das wäre ja in dem Fall, dass man Lotte mal fragt, was brauchst du? Und da würde sie halt sagen, eine eigene Wohnung. Da würde man sagen, das kann ich dir nicht bieten. Dafür tue ich halt das, was möglich ist, um die zu erreichen. Aber im Moment geht's nicht. Was brauchst du noch sozusagen? Was kann ich dir als Zweitwunsch geben? Und das wird sie halt nicht gefragt, aus meiner Sicht. Also das kriegen wir zu keinem Zeitpunkt mit, dass man da mal auf sie zugeht.
Ja.
Und wenn sie dann sagt, ich brauche ein neues Hobby oder ich bin ja eigentlich jemand, der gerne tanzt oder sonst was, dass man dann sagt, okay, da organisiere ich dir, dass du das ganz oft machen kannst oder, weiß nicht, ich besorge dir das die Fahrkarte, dass du jeden Tag nach Weimar kannst zu deinen alten Freundinnen oder keine Ahnung was. Ja. Und ich glaube, das wäre diese Form von Ernst nehmen.
Ja, ja.
Weil dass man Kindern keine eigene Entscheidung oder Jugendlichen keine eigene Entscheidungsgewalt über ihr Leben immer einräumen, kann ich auch nachvollziehen.
Es ist halt irgendwie auch für Eltern wahrscheinlich schwierig, so diese Übergangsphase. Ich meine, du kennst es ja, wenn man in irgendeinem festen Tagesablauf ist, dann vergeht die Zeit einfach unglaublich schnell. Und man dreht sich einmal von rechts nach links und es ist ein Jahr um. Und wenn man halt dann wirklich aus dieser Kinderphase vielleicht noch 10, 11 Jahre ist das Kind alt und ist vielleicht noch relativ angewiesen auf die elterliche Fürsorge und auf Entscheidungen, die die Eltern treffen, wo geht's in den Urlaub hin oder was wird heute gegessen und so. Und mehr oder weniger gefühlt von jetzt auf gleich ist es vorbei und das Kind sagt, nö, ich habe keinen Bock mit dir zu essen oder so. Und dann muss man als Eltern wahrscheinlich erstmal umschalten und sagen, jetzt muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass mein Kind auch eine eigene Meinung hat, einen eigenen Standpunkt und vielleicht auch mal was nicht mit mir zusammen machen will. Und dann muss man wahrscheinlich als Elternteil irgendwie in diese Rolle finden, damit jetzt wieder umzugehen, dass das eben nicht nur irgendwie dummes Gehabe ist, sondern in Wahrheit einfach eine Personenfindung auch. Und ja, das ist jetzt sehr viel Palaver, aber ja, vermutlich ist das eine schwere Transition auch für die Eltern, dass sie eben aus einer, mein Kind braucht mich ganz unbedingt und es kann nichts machen ohne mich, hin zu einem, das Kind wird jetzt selbstständig und hat eigene Gedanken, Ideen und Wünsche, Bedürfnisse.
Ja, und gleichzeitig, also der Autor Jan Weiler, der ja immer mal wieder Bücher schreibt, so das Pubertier und irgendwie solche Sachen, der hat, meint ja auch mal, heutzutage wird das ja auch von vielen Jugendlichen als Schutzargument genommen. Also, dass sie sich nicht korrekt verhalten, also selber ein bisschen asozial sich benehmen und dann aber sagen, du musst es verstehen, ich bin in der Pubertät. Mhm. So, also es wird sozusagen, kann auch von dieser Seite so ausgespielt werden.
Ja, das wird dann so, wie man sagt, weaponized wahrscheinlich, aber das wäre ja vermutlich nicht passiert, wenn das nicht umgekehrt auch schon passiert wäre. Also wenn nicht irgendwann Eltern oder andere Erwachsene angefangen hätten zu sagen, das ist ja nur weil Pubertät, hätte wahrscheinlich die andere Seite auch nicht gesagt, ja, es ist nur weil Pubertät. Ich denke vergleichbar an sowas wie früher war es noch üblicher, dass man auch mal so einen Männerspruch machte von wegen, hast du deine Tage oder was? Und ich glaube, das ist völlig weg mittlerweile, weil, also zumindest in meinen Kreisen wäre das eine heftige sexistische Beleidigung. Und und bei Teens ist es halt so, ja, da ist es so, ja, was ist denn hier, Pubertät oder wie? Und so, also.
Naja. Ja, das stimmt. Ja, denk mal,
Familie Dr. Kleiss doch zur Diskussion an hier.
Genau das. Und ich nehme mal an, das ist nicht das letzte Mal. Also, weil ich jetzt so ein bisschen, du hast da gerade was angestoßen und ich denke jetzt gerade drüber nach und wir werden aber sicherlich noch drauf zurückkommen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt nicht das letzte Mal ist, dass wir über pubertierendes Verhalten reden werden. Vielleicht kommen noch Anschlussgedanken, die aber nachgetragen werden.
Oder vorgetragen in der letzten Folge.
Oder so, genau.
So, Paul im Baumhaus findet es ätzend, dass Clara ihn mit Lotte allein lässt. Clara sagt, Lotte ist einfach unsicher und hat Angst, nicht gemocht zu werden. Wir haben ja früher auch viel gestritten und jetzt mögen wir uns doch auch irgendwie. Paul sagt nochmal, ich will nicht, dass du weggehst. Und Clara meint, sie kommt ihn besuchen, aber Paul meint, das ist nicht dasselbe. Das hat ja gewisse Parallelen auch zu Clara, ne, die irgendwie meinte, die nicht wollte, dass Lisa weggeht oder so. Bin ich mir ganz sicher, wer da weggegangen ist, aber
ja, Lisa,
genau. Da kam mir das irgendwie genauso vor, oder Peewee auch, da kam mir das irgendwie genauso vor, dass sie ihr irgendwie sagen, sie kommen sie oft besuchen und Clara meint, das ist nicht dasselbe. Und Christian doch dann auch irgendwie sagt, jetzt bist du meine Große und so. Megan wird von ihrem Ehemann versorgt, sie fühlt sich schlapp, aber etwas besser, das Fieber ist runtergegangen und sie hätte gern, dass er ihr was vorliest. Jack Caroline on the road, wie früher. Und ja, sie vermisst die Staaten. Bitte?
Ich glaube, er heißt ein bisschen anders, der Autor. Ich glaube, Jack Kerouac.
Ich kann es also, ja mal googeln.
K-E-R-O-U-A-C.
K-E-R-O-U... Ah, hier, Jack... Ja, okay. Jack Kerouac. Jack Kerouac. Eigentlich Jean-Louis Lebris de Querouac, War ein so, amerikanischer Schriftsteller, franco-kanadischer Herkunft. Das ist auch geil, dass man Jean-Louis Lebris de Carourac oder wie auch immer heißt und sich dann schließt, mein Künstlername ist jetzt Jack Kerouac. Also ich glaube, Jean-Louis wäre der einfachere Name gewesen zu behalten und Kerouac wäre vielleicht eher der komplizierte Name, den Amerikaner nicht aussprechen können, aber...
Ja, stimmt.
Okay, also nicht Jack Caroline, dann hat der Schauspieler ein bisschen genuschelt hier, sondern Jack Kerouac. Ja, sie sagt, sie vermisst die Staaten, aber es wird enthüllt. Sie fliegen in 3 Wochen zur Hochzeit ihrer Schwester. Aller guten Dinge sind 3, denn die Schwester heiratet schon zum 3. Mal. Der Mann meint, sie kann gerne auch noch ein 4. Mal heiraten, dann kann man immerhin die verstreute Familie ab und zu sehen. Christian und Hatzfeld haben Flüssigkeit gefunden im Herzbeutel, aber nicht so viel wie befürchtet. Es kann man erst mal medikamentös behandeln. Sollte er Beschwerden kriegen, dann soll er den Notruf rufen. Und mit dem Fahrrad soll er jetzt nicht nach Hause, stattdessen soll Nora ihm ein Taxi rufen. Ich habe da so gedacht, kann er nicht nach Hause laufen? Aber gut.
Tja, dafür gab es doch schon mal den Dahlmann, dafür, dass man ja, wieder das Taxi gerufen bekommt, ja.
Ja, da ist mir übrigens eingefallen, einfach mal so ein Abriss zum Thema Taxi, weil es jetzt wiederholt vorgekommen ist. Vor meinem Berufsleben, 2014, so, also ich habe 2015 angefangen, in meinem Beruf zu arbeiten und davor habe ich öfter mal so Interviews auch mit Synchronsprechern gehört, die dann so gefragt wurden, wurden sie eigentlich schon mal an der Stimme erkannt und so und dann meinten, das passiert eigentlich fast nie, außer im Taxi. Und dann habe ich mal gedacht, im Taxi, das war für mich antiquiert, also sowas wie Faxgerät oder so, dass man sagt, wer fährt denn noch Taxi? So. Aber dann habe ich gemerkt, in der Branche ist das Taxi immer noch übermäßig viel im Einsatz. Also eben Sprecher sind vielleicht irgendwie eingeflogen worden vom Flughafen, kommen sie dann mit dem Taxi ins Studio oder wie auch immer. Also dass Taxi da wirklich noch mehr verwendet wird als jetzt so im Alltag. Und da habe ich dann, das ist mir hier so wieder eingefallen, dass das Taxi jetzt hier so mehrfach zum Einsatz kam und ich so dachte, ja, eigentlich ist das Taxi für viele Leute, wahrscheinlich sind sie in ihrem Leben 3-mal Taxi gefahren oder so und in manchen Berufskreisen ist es einfach so ein Standard, dass man sagt, ja, ich rufe dir ein Taxi oder Nora ruft doch mal ein Taxi, dass man fast vielleicht schon so einen Taxi-Knopf hat am Pult von Nora, wo sie dann so einen automatischen Taxiruf kriegt.
Naja, war es nicht hier so, Das erste Interview, was wir auch hatten,
ja,
mit
stimmt.
Marco Wittorf.
Ja.
Da ging's auch, gab's auch eine Taxifahrt sogar nach Eisenach.
Genau, von Freiberg nach Eisenach zum Set, ja.
Genau.
Ja, siehst du, genau sowas. Also, dass Taxi halt wirklich in manchen Branchen noch mehr verwendet wird als in anderen. So.
Ja.
In jedem Fall kann er das Fahrrad in der Praxis parken, solange. Interessant auch, dass es überhaupt kein Thema ist, dass er Fahrradkurier ist und nicht seinen Beruf ausüben kann, ne?
Ja.
Weil das ist ja sonst immer das Ding, ja, ich kann aber jetzt nicht frei machen, denn ich bin ja Freiberufler und privatversichert und nick mit mir. Als er weg ist, meint Christian, wenn die Flüssigkeit nicht weniger wird, dann müssen wir ein MRT machen und Hatzfeld hält zur Sicherheit einen Termin frei. Peavy kommt mit dem Baby Gute Nacht sagen, also das ist in der Villa, Peavy kommt mit dem Baby und Christian und Clara sind noch in der Küche. Dann geht er mit dem Baby hoch und Clara sagt zu Christian, es fällt ihr schwer auszuziehen. Ihr ist klar geworden, dass sie Glück hatte, von ihnen adoptiert zu werden. Sie versteht Lotte nämlich allgemein. Die fremde Stadt und die fremde Familie, das mag sie eigentlich, das weiß sie nur noch nicht. Aber was für Lotte bestimmt schwierig ist, ist, dass ihr Vater sie nicht will. Das kennt Clara ja von sich. Denn der Vater ist mit der Schwester nach Berlin gegangen, aber lässt sie hier. Und sie, also Lotte, fühlt sich sicherlich ungeliebt und weggestoßen. Und Christian kommentiert, seit wann oder wann bist du denn so erwachsen geworden? Und Clara ergänzt, na, auf dem Flug nach Kanada vielleicht, irgendwo zwischen dem Ort und dem Ort. Und sie schmunzeln.
Das muss einfach das ist eine Frage, die ich mir generell so auch stelle bei Erwachsenen. Das muss immer so ein komischer Punkt sein, so wie bei Fahrlehrern, die ja auch immer Fahrschüler haben, bei dem einem wahrscheinlich irgendwie übel wird, weil die einfach nicht richtig fahren können. Und in dem Moment, wo sie so halbwegs können, machen sie die Prüfung und fahren alleine. Und man bekommt die nächsten Dullis, die nichts können. Und das ist jetzt eine harte Analogie, aber so ein bisschen denke ich mir das bei der Erziehung von Kindern, dass du halt immer Leute hast, die, weiß ich nicht, gewickelt werden müssen, die um die du dich wahnsinnig kümmern musst, die du immer zum Training oder zum Sport oder zur Musik fährst und die du dann überreden musst, und dann werden sie halt, ja, kommen sie in die Pubertät und sowas, und dann werden sie erwachsen und tschüss. So, also so diese Gespräche, so wie jetzt, die würde jemand wie Christian ja wahrscheinlich total genießen, wenn es die jetzt in Zukunft noch öfter gibt, aber jetzt genau fallen sie aus. Das ist jetzt eine sehr negative Sichtweise auf die Entwicklung von Kindern und so, aber so vom Ansatz her, dass man sozusagen, wenn man merkt, man kommt auf so eine erwachsene Stufe, dass man dann nicht mehr zusammen so viel Zeit hat, ist eigentlich für manche Eltern bestimmt sehr traurig.
Spannend, ja. Ich habe gerade so gedacht, du kommst jetzt so daher, dass man so denkt, als Christian hier, Clara erzählt mir jetzt hier was von fremde Stadt, fremde Familie und fühlt sich weggestoßen, ungeliebt, und analysiert halt Lottes ganze Figur. Und du hast so vor dem inneren Auge als Christian von wegen, wow, ich erinnere mich noch ziemlich genau, und da war ich in einer ähnlichen Lebenssituation wie jetzt, dass ich dir noch den Schnuller abends ins Bett bringen musste, und das war so dein größtes Lebensgefühl, oder weiß ich nicht, wie du sagst, Windeln gewechselt habe, dass ich deine Kacke durch die Wohnung getragen habe und so. Und jetzt erzählst du mir hier so punktgenau, wer sich hier irgendwie ungeliebt und weggestoßen fühlen könnte und so. Also so eine Analyse, die wirklich sehr erwachsen ist. Mhm. Also der Satz von ihm ist schon sehr angebracht. So, wann bist du so erwachsen geworden? Also, dass er da so aufwacht und merkt, wow, das ist jetzt wirklich meine große sozusagen, die jetzt auch auszieht. Also selbst die Kleine ist groß und zieht aus.
Ja, und es ist aber auch lustig, wie sehr erwachsen. Also, dass sie sagt, das mag sie, das weiß sie nur noch nicht. Also das hat ja schon fast so was Gandalf-mäßiges, dass man schon so genau weiß. Und diesen Konflikt, den werdet ihr lösen, weil, oder Nostradamus wäre jetzt so ein bisschen, hätte das so Ding, mit Lotte, das wird sich bessern. Allerdings erst in 3 Monaten. Da ist die Wohnung zwar noch nicht ganz fertig von Tanja, aber es gibt dann, beim Baumhaus ändert sich was. Und man, also es hat ein bisschen was, als ob sie jetzt sehr die Zukunft voraussagt.
Ja. Ja, ich mochte das tatsächlich nicht. Und
weil zu altklug war, oder?
Ja, also wenn wir jetzt drauf eingehen, dann nehme ich es einfach mal vorweg. Also dafür gibt's von mir den Dahlmann tatsächlich.
Oh. Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Weil das ist einfach so 9-mal klug als, und das, da kommen wir eigentlich wieder auf das Thema zurück, von wegen Lotte als Teenager wird nicht ernst genommen. Weil wer ist sie denn, dass sie Gedanken lesen kann und meint, sie wüsste es besser als die Person selbst? Also jeder Mensch ist verschieden und mag unterschiedliche Dinge. Also der eine isst gern Spargel oder Brokkoli und der andere lieber Schweinegeschnetzeltes. Und es wäre jetzt doch auch Quatsch, jemandem, der Brokkoli nicht mag, zu sagen, das schmeckt dir, du weißt es nur noch nicht. Also das ist ja, ja, völliger Quatsch. Also Lotte will in die Großstadt und will halt gerne Berlin, Hamburg, München und landet in Eisenach. Und das gefällt ihr nicht. Und das hat sie auch, sie hat auch das Recht, das zu äußern. Und nicht dann von irgendjemandem, der ein paar Jahre älter ist, gesagt zu kriegen, so ganz, ja, wie du sagst, altklug, so, ah, das gefällt dir, das weißt du nur noch nicht. Also sagt zwar nicht ihr ins Gesicht, aber zumindest dem Vater, der sozusagen für sie verantwortlich ist, dann ab sofort. Also sowas gefällt mir nicht. Gedankenlesen gefällt mir nicht. Sorry, dass ich nochmal reingrätsche, aber Gedankenlesen gefällt mir nicht. Auch im Fußball oder so, wenn der Kommentator dann sagt, irgendwie der Trainer redet an der Seitenlinie mit dem Spieler, und der Kommentator sagt dann, und jetzt sagt er eben hier aber nochmal genau, was er von der gelben Karte eben gedacht hat und so weiter. Weißt du doch gar nicht. Du siehst nur, dass die reden, und du weißt überhaupt nicht, was sie reden, und du kannst doch nicht Gedanken lesen. Also es ist,
sowas regt mich auf. Ist lustig, weil du genau das sagst, was ich gerade noch sagen wollte, auch genau mit dem Fußballding. Das weiß ich auch generell, wenn wir zusammen Fußball gucken und ein Spiel im Fernsehen sehen, dass sich das so aufregt, dieses und er denkt sich, beim letzten Mal habe ich nach unten links geschossen, da mache ich doch
genau mal
oben rechts. Ja. So, ja, na gut, wenn du es weißt.
Ja. Ja, genau. Also offenbar auch Gedanken lesen, gehört auch zum Portfolio dazu.
Genau.
Ja. Damit also leider vorweggenommen, aber musste in dem Fall mal so sein, weil ich glaube, dann hätten wir sonst nachher nur wiederholt. So. Christian untersucht Megan wieder zu Hause. Die Nacht war besser, das Fieber ist runtergegangen, die Lymphknoten tun aber weh. Christian glaubt immer noch daran, dass das Masern sein könnten, aber sie meint, das kann nicht sein, und sie hat ja auch keine roten Flecken, und er nimmt ihr etwas Blut ab. Sie will in 2,5 Wochen wieder fit sein, denn dann soll es zur Hochzeit der Schwester nach Las Vegas gehen. Herr Adam ist auch wieder da, der Patient in der Praxis, und der flirtet mit Nora, ganz gut gelaunt, und sie meint, sie ist verheiratet, und er meint so ein bisschen tump:
Ich bin doch nur charmant.
Und Christian fragt nach seinem Bein und er sollte sich schonen. Adam erzählt, Peavy meint, es kann noch dauern, aber der Fuß wird wieder vollständig belastet werden können. Und als er dann weg ist, sagt Christian zu Nora: Wenn der frech wird, dann sagen Sie Bescheid. Und Nora meint, sie weiß sich schon zu wehren. Von Nora braucht Christian eine Streptokokkenanalyse. Da geht es jetzt um den Fall von Megan. Und Nora soll im Labor anrufen, ob Masern kursieren. Nora zählt noch ein paar Dinge auf, von wegen Kempinski wartet, Dr. Sandmann hat angerufen und am Ende der Liste steht dann: Und es gibt frischen Kaffee. Und Christa meint, sie sind ein Engel. Und Nora sagt: Ist mir bekannt. Das klingt jetzt ein bisschen nach dem Pastewka Ding, ne? Von wegen Praxis Dr. Engel oder wie das hieß.
Ah, ein Engel für alle Fälle.
Ja, genau. Georg, das ist der Ehemann von Megan, kommt zurück zu Megan, die aber dann irgendwie einen Anfall kriegt und sich so verkrampft, und er ruft sofort den Notarzt an. Dann sind wir bei Michael in der Klinik, der hängt ein Foto und ein gemaltes Bild von Rosalie an die Pinnwand, also an seine eigene Pinnwand. Kurzes Erinnern daran, dass es die noch gibt. Und Christian ruft dann zurück. Michael fragt, ob sie was wegen Claras Auszug geplant haben, aber Christian meint, da hat sie was dagegen. Während sie sprechen, kriegt Michael eine Nachricht auf seinem Pieper, eine Patientin mit epileptischem Anfall, und hat hier mal wieder so einen wunderbaren, hölzernen Dialog oder Monolog, weil man die gegenseitig ja nicht hört. Wie? Was soll das heißen? Frau Schneider hat keine Versichertenkarte. Dann wird sie eben nachgereicht. Alles nur, damit Christian mitbekommen kann: Frau Schneider? Es gibt nämlich nur eine Frau Schneider in Eisenach, muss man wissen.
Ja, da haben sie echt einen ungünstigen Nachnamen rausgesucht.
Eigentlich, gerade mit diesem Namen, also dass der Name ja so entscheidend wird, auch später noch, hätte es doch wunderbar gepasst, hätte sie irgendwie O'Halloran gehießen oder so. Also auch einen irischen Nachnamen irgendwie. Aber
ja.
Frau Schneider. Ja, also besser, man kann es ja auch umstellen, ne? Aber also ist immer noch hölzern, aber es geht ja nur darum, dass Christian den Namen mitbekommen soll. Da hätte er doch auch sagen können: Nee, kein Problem, Frau Schneider kann die Versichertenkarte auch später nachreichen oder so. Anstatt zu sagen: Was soll das heißen? Frau Schneider hat keine Versichertenkarte.
Ja, stimmt.
Wir sollten mal einen ganzen Podcast so reden, immer, also dass man immer wiederholt, was der andere gesagt hat. Das wäre nach 2 Minuten total seltsam.
Naja, ich kenne Podcasts, wo ich im Prinzip nur das gemacht habe, wo mir, wenn es gab irgendwie so eine Folge oder sowas, wo ich irgendwann habe ich da mal, die habe ich mir später angehört. Und ich später so gedacht, Konstantin, wo kam eigentlich mal ein eigener Gedanke von dir, anstatt umzufrasieren, was Martin hier gesagt hat? Ich kann dir nochmal schauen, ob ich die Folge nochmal finde, aber es gibt so eine, wo ich schon dachte, gut, dass da entweder ich nicht verzweifelt oder du nicht wütend geworden bist, weil das irgendwie nichts inhaltlich Substanzielles war.
Das geht jetzt zur reinen Inhaltsbeschreibung und ja. Nee, kann mich nicht dran erinnern, aber ja. Wenn man nichts zu sagen hat, ist ja auch okay, aber ja.
Ja, hier, vor allem, wenn es so einfach geht, sozusagen, dass man es hier anders, das ist ja so technisch, wie man es gestaltet im Drehbuch, das ist ja nicht so,
ja.
Das kann man einfach smoother lösen.
Du meinst, das kann man smoother lösen?
Genau, Martin. Ich finde, dass wir in diesem Podcast auch diese Sachen so machen sollten, wie sie in der Serie sind, weil wir ja jetzt diesen Podcast haben. Deswegen, ja, jetzt bin ich ein bisschen sehr in die Grundlagen gegangen. Aber
du meinst, du bist zu sehr in die Grundlagen gegangen? Ja.
Wir machen neuerdings den Podcast nicht für die Leute, die uns hören, sondern für jemanden, mit dem du telefonierst, während du ihn machst.
Genau. Richtig. Und da ich ja mit jemandem telefoniere, während ich den Podcast mache, geht es jetzt weiter?
Genau.
Also wir sind dann da in dem Klinikzimmer. Also vielleicht sollte ich noch dazu sagen, Christian erkennt natürlich den Namen Frau Schneider und weiß sofort, das kann doch nur meine Megan sein. Und kommt dann in die Klinik, weil sie eben vorhin bei ihm in Behandlung war oder er war bei ihr um sie zu behandeln. Und wenn sie jetzt einen epileptischen Anfall hat, dann kommt er jetzt sofort in die Klinik und sie gehen gemeinsam dann zu ihr ins Klinikzimmer. Sie hat dann noch nie so einen Anfall, sagt sie, und sie fragt sich, was das ist. Michael meint, sie machen ein paar Untersuchungen. Wichtig ist jetzt erst einmal ein bisschen Ruhe. Und draußen besprechen Michael und Christian dann noch weiter die Schwellung der Lymphknoten und entzündetes Zahnfleisch. Christian erzählt von seiner Masernvermutung trotz Impfung, was unwahrscheinlich ist, aber nicht unmöglich. Michael will nicht gerne das komplette serologische Programm machen, weil es eigentlich zu aufwendig ist, und sagt, Bender reißt mir den Kopf ab. Und Christian ergänzt, ja, aber das macht er doch sowieso. Und Michael willigt dann schließlich ein, das aufwendige Programm zu machen. Er vertraut Christians Gefühl und kann sich hier keine Masernepidemie leisten. Abends in der Küche der Villa sagt Christian, er ist stolz, dass die Kinder flügge werden. Lotte kommt herein und hat so rote Sneaker auf dem Handy, die sie sich von Tanja wünscht. Das fand ich auch wie typisch Teenager, dass man irgendwie in einem Moment total wütend ist, sauer und das Tischtuch für immer zerrissen zu sein scheint oder zerschnitten zu sein scheint, und im nächsten Moment kommt man lächelnd herein und sagt, hallo, na, und das ist vielleicht wirklich ein bisschen hormonmäßig, wobei vielleicht auch manchmal schwieriger ist, irgendwie um Verzeihung zu bitten, als einfach zu behaupten, meine Laune ist besser. Ja. In jedem Fall wünscht sie sich also diese Schuhe von Tanja, und Clara hat fertig gepackt und sagt zu Lotte, sie hat manche der Kisten mit Totenköpfen markiert. Die sind für Lotte tabu, aber den Rest kann sie benutzen. Und es gibt Eierkuchen, Claras Lieblingsessen, zum Abschied. Christian fragt nach Yannick, ob er sie morgen abholt um 10 und ob er sich drauf verlassen kann. Und Clara meint ja.
Du brauchst mich also. Sag das doch gleich.
Und als Clara sieht, wie viele Eierkuchen es gibt, wird sie so ein bisschen misstrauisch und erinnert die anderen daran, dass es kein großes Partygeschehen geben sollte. Und Christian redet sich so ein bisschen raus. Ja, ja, ist ja hier Patchwork-Familie und nur wirklich nur der kleinste Kreis. Und sie geht wieder nach oben. Schnitt auf den Wohnzimmertisch und die gesamte Familie sitzt am Essenstisch.
Nur der kleinste Kreis. Ja, das ist natürlich, jetzt kommt natürlich so eine Szene, wie sie mir gefällt. Alle sind irgendwie da, es ist tolles Essen, so Pfannkuchen. Ich mag immer die Bezeichnung Eierkuchen nicht, ich weiß nicht warum. Aber
das ist der Ostbegriff.
Okay, also das tue ich nicht aus ideologischen Gründen, sondern einfach weil, ich weiß gar nicht, irgendwie Pfannkuchen, ich glaube, ja. Wahrscheinlich eher das wirklich, mit dem man aufgewachsen ist, so. Aber es gibt Wein und alle sind freuen sich und sind am Lachen. Und genau, beste klare Abschiedsstimmung, so.
Ja, also ich glaube Eierkuchen, weil der Teig so mit Eiern angerührt wird. Pfannkuchen, weil er es in der Pfanne gemacht wird.
lustig, ich habe noch nie über Pfannkuchen, natürlich, ja, klar.
Ja. Genau, also diese Wohnzimmerszene, sitzen am Tisch, Christian, Tanja, Paul, Clara, Anke, Paul, Ben, Paul habe ich zweimal gesagt, ne? Christian, Tanja, Paul, Clara, Anke, Ben, Lotte, Bernd, Inge. Der Einzige, der offenbar ausgeladen wurde, ist Michael.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
Eben, und vor allem noch mit dem, weil er noch nachfragt, ist irgendwas geplant, und Christian meint, nein. Und ja, alle sind schon eingeladen, nur Michael nicht.
Schon war er raus, genau. Er gehört nicht mehr zum engsten Familienkreis dazu.
Ja. Bernd klopft so an sein Rotweinglas und möchte eine Rede halten, aber Inge zieht in meinem Ärmel und sagt, komm, setz dich hin. Wer will denn hören, was du zu sagen hast, so ungefähr?
Ja, das fand ich auch wieder lustig, weil es passt jetzt total in das, was du vorhin meintest, mit diesem mehr und mehr verschoben werden, so, dass man schon so merkt, jetzt ahnt die eine Person schon, komm, du bringst uns alle eher ins Unheil. Du erzählst wieder von deinen tollen Urlauben und zeigst am Ende noch wieder deine Sonnenaufgänge.
Der Mittelstand.
Ja. Ja, oder das, genau. Da kommt gleich irgendwie eine komische Bürgermeisterrede. Ja, genau. Das war irgendwie ganz lustig, stimmt.
Ja. Christian hat ein Geschenk für Clara. Es ist ein großes Familienfoto und später am Abend wird dann aufgeräumt. Clara meint, es war ein schöner Abend mit der Familie. Christian meint, sogar Lotte hat es gefallen und Clara soll ins Bett und er räumt auf. Aber Clara kann eh nicht schlafen. Weißt du, was sie vermissen wird?
Also sie wohnt jetzt in Eisenach, aber gibt's da
was könnte man in Eisenach vermissen?
Eigentlich, ich sag mal so, es gibt es gibt natürlich alte Mitschüler und das Ganze, es gibt Parks und sowas, aber das kann man alles nicht vermissen. Man kann eigentlich nur die Wartburg vermissen.
Der Blick auf die Wartburg, ne? Das könnte so das sein, was man in Eisenach am meisten vermisst.
Ja.
Ja. Aber es ist das erste Mal tatsächlich, dass wir das auch mündlich erwähnt kriegen, glaube ich, ne? Also wir sehen den Blick auf die Wartburg ungefähr 4000 Mal. Mhm. Aber jetzt sagt auch mal eine Figur, sie wird den Blick auf die Wartburg vermissen. Vielleicht kann sie sich ja so ein Bild aufhängen von den anderen da. Die...
Ah, ja, stimmt. Das wäre eigentlich praktisch. Hätte Tanja noch mitgehen lassen müssen. Aber gibt's wahrscheinlich in Museen und sowas, in Touri-Shops
ja.
dort.
Also nachher Souvenirshop, ja. Was ist schon das Meer in Schleswig-Holstein gegen die Wartburg?
So, genau. Kleine Nebensächlichkeit, aber mir ist aufgefallen bei diesem Abendessen, dass die alle Schuhe anhaben.
Aha.
Das ist wirklich nur so eine Kleinigkeit, aber irgendwie dachte ich so, ist irgendwie auch komisch, dass da alle so drin so beim Essen sind, aber...
Und da sagst du mir immer, ich hätte ein Auge fürs Detail. Ja, Tanja kommt herein und glaubt, Lotte hat es gefallen. Und Lotte kommt dann auch herein und hilft aufräumen. Also scheint das zu bestätigen.
Ich glaube halt, Lotte hat großes Interesse, diese Sneaker zu bekommen. Will sie ein paar Pluspunkte sammeln. Ich glaube, sie hat sehr gut taktisch gedacht.
Ja. Dann sind wir wieder tags und Herr Wüst kommt mit dem Taxi zur Praxis. Christian macht Ultraschall. Und es ist ihm ganz gut gegangen in der Zwischenzeit. Christian meint, die Flüssigkeit ist etwas zurückgegangen, aber er hätte sich eine stärkere Reduktion gewünscht und möchte deswegen ein MRT machen. Das ist schon sehr interessant, ne, wenn man sich so überlegt, Christian hat zu Hatzfeld gesagt, wenn es mehr Flüssigkeit wird, dann machen wir ein MRT. Und dann ist es weniger Flüssigkeit geworden, aber Christian macht trotzdem ein MRT, um sicher zu gehen.
Ja, das ist wahr, ja.
Clara steht morgens an der Villa und wartet auf gepackten Koffern. Man hat schon kurz die Befürchtung, Yannick könnte irgendwo in einem Drogenrausch liegen und nicht kommen, aber er kommt dann doch mit einem kleinen Transporter und sie laden ihn ein. Und Clara schaut wehmütig zurück und sagt, tschüss Eisenach, auf zu neuen Ufern.
Mir hat ganz gut gefallen an der Situation, dass man nicht mit diesem Abschied groß, dass es jetzt nicht diese Abschiedsszene war, mit der es dann in die nächste Folge, also mit der die Folge dann abgeschlossen wurde. Oder dass die ganze Familie jetzt mit Taschentüchern an der Villa steht am Ausgang und sie dann noch abends abgeholt wird und es geht los oder sonst was. Sondern ich finde diese Sachen, dass man manchmal so einen Abend hat, der auch richtig schön ist. Ja, und am nächsten Morgen ist halt einfach wieder Alltag. So ist ein paar Minuten später gefühlt hat man dann eine Stunde geschlafen und also natürlich eigentlich hoffentlich länger. Und dann steht man wieder in seinem Büro und kümmert sich wieder um das, was sonst zu tun ist. So ist es ja auch im realen Leben, dass immer diese schönen Feiern, die es so zwischendurch gibt, einfach immer so ein kleiner Zwischenmoment sind und nicht irgendwie der Abschluss einer großen Sache und dann kommt die so große Herzschmerz oder sonst was. Und wie sie auch am nächsten Morgen dann so steht, da steht und die Sachen einpacken muss und sowas, das ist hier halt mal nicht so diese nur schöne, heile Welt, sondern es ist halt dieses etwas Pragmatische, wie es im Leben halt eben auch ist. Und deswegen finde ich schön, dass es hier so gezeigt wurde.
Ja, stimmt. Ja, es ist nicht so dieses, wie du sagst, alle stehen da und winken, sondern es müssen alle zur Arbeit und so. Und man hat am Tag davor die Möglichkeit, kurz Abschied zu feiern. So.
Genau.
Hatzfeld gibt Wüst die MRT-Einweisungen und Christian und Hatzfeld besprechen sich dann. Christian versteht das als Absicherung und er erzählt Hatzfeld hier, er hat mal eine Patientin wegen eines Aortenaneurysmas verloren, weil er sie nicht rechtzeitig ins MRT bekommen hat. Das fand ich ganz erstaunlich hier, dieser Callback, das ist ja tatsächlich auch was wir gesehen haben in Folge 1 der 6. Staffel. Und aus diesem Grund hat er ja die Praxis eröffnet mit MRT und aus diesem Grund hat Hatzfeld eigentlich nur einen Job. Also
ja.
Ja, aber Hatzfeld versteht das auch.
Ja, das ist eine starke Rückblende in diesem Fall, ne? Dass man darauf nochmal Bezug nimmt und gleichzeitig ist damit so ja auch der Arzt, der Sinn des Ganzen erfüllt, dass man sozusagen sagt, Christian hat damals einen Menschen verloren, aber die Konsequenz so draus gezogen, dass ein anderer dadurch gerettet wurde, weil eventuell wäre er sonst verstorben, wenn es diesen Fall nicht davor gegeben hätte. Also
Mit einem sehr ähnlichen Unfallbild ja auch. Also ich glaube, diese Torhüterin war, dass die bei einer Grätsche irgendwie den Schuh von der Gegenspielerin in den Brustbereich bekommen hat. Und hier eben war es ein Fahrradfahrer, der, glaube ich, den Lenker in den Brustbereich bekommen hat bei einem Sturz. Genau, also stimmt. Sehr ähnliche Unfallsache.
Ja.
Genau, wir sehen dann nicht, was Hatzfeld und Christian herausfinden. Stattdessen schneiden wir auf den Empfangsbereich zu Nora und Susi und Christian kommt aufgeregt angerannt und sagt, alles stehen und liegen lassen, sofort in der Klinik anrufen, wir brauchen Frau Ewald, wir müssen punktieren. Das gefällt mir ja an der Folge so ein bisschen. Das ist nicht das einzige Mal, dass so ein dynamischer Schnitt reinkommt, dass wir zum Beispiel auch ihn mit dem Taxi unten ankommen sehen und dann Schnitt, wir sehen seine Röntgenbilder und nicht erst noch, ja, ich bin jetzt doch wiedergekommen, ach, das ist ja toll, ja, wir gehen gleich ins MRT oder so, sondern dass es eben so, dass manches übersprungen wird, dass dann aus dem, wie die Figuren darauf reagieren, schon klar wird, was passiert ist. Das macht es ein bisschen ja dynamischer, wie gesagt. Ja. Also mal ein Lob an technischer Stelle, so an Schnitt oder Regie. Ne? Später sind sie jetzt wieder in den OP-Kitteln. Tachykardie und Tachypno wird ja erwähnt. Und das ist Herzrasen und erhöhte Atemfrequenz. Wir sehen, Tanja sagt, es wird sehr eng. Hier steht jetzt noch was ich nicht mehr weiß, was das heißt. Sehr schneller Flüssigkeitszulauf. Und sie punktieren und Christian saugt die Flüssigkeit ab und insgesamt sogar 70 Milliliter. Und daraufhin wird der Druck abgebaut und der Herzrhythmus normalisiert sich. Und Christian meint, wir haben es geschafft, dank den beiden, also Hatzfeld und Tanja beim Assistieren. Und sagt, wir sind ein gutes Team, jetzt muss Wüst ins Krankenhaus. Auf dem Gang sprechen sie kurz mit Wüst und Wüst dankt. Er meint, wenn Christian nicht gewesen wäre, dann wäre er damit nicht mal zum Arzt gegangen. Und ja, damit endet, glaube ich, diese Patientenstory um Wüst. Hier habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, blöd, dass er keine Kontaktdaten der Autofahrerin hat. Denn das sind ja jetzt schon Nachwirkungen für ihn, die ganz schön ja dramatisch hätten sein können. Und da kann man ja vielleicht auch nochmal über irgendwelche juristischen oder versicherungstechnischen Konsequenzen sprechen.
Ja, also wenn er angenommen, er hätte jetzt einen langfristigen Schaden davon, ne, dann kann er den natürlich geltend machen und dann muss sie dafür zahlen, wenn er jetzt chronische Schmerzen hat, aber so scheint es mir nicht zu sein. Ansonsten könnte sie noch strafrechtlich belangt werden und es wäre halt eine fahrlässige Körperverletzung.
Ja. Tja, aber all das passiert nicht, weil sie
ist keine Unbekannte.
Genau. Nora kommt und berichtet von den Laborwerten von Megan Schneider. Keine Streptokokken sind angewachsen, also keine Angina und kein Scharlach, nur leicht erhöhte Entzündungsparameter. Und Christian sagt, okay, ich sage Michael Bescheid. Und Tanja wird so ein bisschen stutzig und fragt nach dem Namen Megan und wie alt sie ist. Und Christian meint, sie ist in den 50ern. Und Tanja meint, na, dann würde sie irgendwie so in den 60ern geimpft worden sein und fragt, ob er weiß, wo. Denn vielleicht ist sie ja nicht in Deutschland aufgewachsen. Dam, dam, da. In der Klinik sind jetzt Michael, Christian und Georg Schneider zusammen und Georg sagt, er ist nicht geimpft, aber er hatte als Kind Masern, also ist immun. Und dann gehen sie rein zu Megan. Sie hat eine Entzündung der Hornhaut jetzt auch noch bekommen. Und Christian äußert jetzt hier gegenüber den beiden das erste Mal den Verdacht, ja, ich vermute Masern, auch wenn sie geimpft sind. Denn wo war denn diese Impfung? Und Megan erzählt, die war in Mexiko, weil ihr amerikanischer Vater da bei der Luftwaffe war. Und dort haben sie sich auch kennengelernt, Georg und sie. Und Michael meint, dann ist alles klar. Denn in den 60ern wurden in den USA formal inaktivierte Impfstoffe verwendet, die aber bei den europäischen Masern nicht greifen. Und damit ist sie sozusagen nicht immunisiert gegen europäische Masern. Dass es sowas gibt, ne? Also.
Da muss man eigentlich dem Drehbuchteam ein Kompliment machen für diese Recherche. Also es ist schon so, dass sie immer wieder irgendwelche Besonderheiten finden, wo mal hier was galt für diese Region oder wo das mal da passiert ist, so wie jetzt hier mit dem Impfen, was dann irgendwie doch die Lage verändert, wo dann eine Recherche ja nicht nur in Medizinbüchern, sondern fast schon in Geschichtsbüchern sozusagen notwendig wird.
Ja, wenn man davon ausgeht, es stimmt. Also ich hoffe es mal, aber.
Ja. Ich denke, ja.
Nicht, dass es so löchrig ist wie Anna Schöller.
So, stimmt.
Ja, also Christian meint, wir wissen endlich, woran sie erkrankt sind und in 10 Tagen sind sie wieder auf dem Damm. Ein paar Tage sollten wir sie isolieren und wir müssen herausfinden, wo sie sich angesteckt haben. Und die beiden Eheleute erzählen von ihrem Wanderurlaub in der Schweiz und Christian meint, das werden wir überprüfen. In jedem Fall kann sie dann wohl zur Hochzeit ihrer Schwester fliegen. Abends in der Villa sind Tanja und Christian im Wohnzimmer und Christian sagt gegenüber Tanja, dieser Masernausbruch ist bestätigt worden aus der Schweiz im Kanton Graubünden. gab es mehrere Fälle. Da, wo ich vor ungefähr 4 Wochen war.
So ach, lustig. Wochen. Ja. Das wäre natürlich echt geil, wenn wir die Folge dort aufgenommen hätten. Also du dann vor Ort dort, wenn das noch Thema wird. Tja,
ja.
Eine Spur in die Schweiz.
Eine schöne Gegend auf jeden Fall. Aber eigentlich ist die Schweiz überall schön. Also kann ich sagen, ach, also da an der Stelle, diese Stelle der Schweiz. Nee, das ist, aber Graubünden, ja. Da spricht man rätoromanisch. Mhm. Eine ganz eigene Sprache. So irgendwie eine Mischung aus Italienisch und Rumänisch oder so, also ganz, ganz eigen.
Allegra e beim Fnitzels Kontrast. Nes jast es os Rico Faler. Es para al Zuazura, si e quai belle de posta. Il moderatur Rico Faler setza os zwes sulla plazza da jast ed è per quai per forza sun sia sopcia.
Ja, er dankt ihr auf jeden Fall für den Tipp. Er ärgert sich ein bisschen, dass er nicht drauf gekommen ist, aber Tanja meint, wer weiß denn sowas heute noch? Und sie ist natürlich, also sie weiß es nur noch, weil sie eine Streberin ist. Sie könnte auch die Mutter von Paul sein, vielleicht. Nein. Christian kommentiert, wie es Clara wohl im Münsterland geht. Und dann hören sie oben Paul und Lotte streiten und sie will schon hingehen. Also Tanja will schon hingehen. Kommentiert noch, Clara wird ihre Ruhe genießen. Und Christian meint dann, nein, bleib einfach hier. Die beiden kriegen den Streit schon selbst geregelt. Und man hört eine Tür knallen und Christian sagt, sag ich doch.
Weißt du, was eigentlich sehr lustig wäre, wenn wir nochmal dieses Video bearbeiten würden und man macht anstatt des Türknalls einen Schuss. Weißt du, würde so passen. Die kriegen das schon selbst geregelt. Sag ich doch.
Kann man machen. Kriegt man bestimmt hin.
Das ist ja heftig.
Ja, und damit ist diese Folge beendet und am Ende einer jeden Folge von Familie Dr. Kleist steht der Abspann.
Ja, Folge 93 bei Familie Dr. Kleist, Folge 94 bei Verstopft und Altbacken. Auf jeden Fall heißt es Abschied, darauf können wir uns einigen. Also mir ist aufgefallen, auch nochmal beim Gucken, dass mich von diesen Krankheitsstorys diese Geschichte mit den Masern wirklich eigentlich gar nicht berührt hat. Also weil ich das wieder sehr holzschnittartig fand. Also es war ja relativ schnell klar, dass mit diesem Namen und mit der Herkunft, dass man auf irgendwas ist, was im Ausland passiert ist. Und das hat ja dann irgendwie diesen historischen Bezug und weiß nicht, wenn man mir von den 60er Jahren von irgendeiner Impfgeschichte erzählt, wo irgendeine Impfung nicht auf europäische Masern angestoßen hat, das ist irgendwie jetzt für mich nicht so spannend und ich fand sie von der Konstruktion her so, ja, ich möchte zu meiner Schwester, die heiratet in Las Vegas, ja, ich bin Irin, ja, ich habe meinen Mann in Mexiko kennengelernt, irgendwie, es hat sich, also es ist natürlich, ich meine, polyglotte Leben sind immer spannend, ne, wenn man sie jetzt wirklich kennenlernt, aber wir lernen sie jetzt hier nicht so wirklich kennen, sondern eigentlich fliegen hier nur so Länder umher wie sonst mit Marokko und Singapur und sonst was, werden hier alle möglichen Länder mal so reingewürfelt und dementsprechend habe ich nicht so richtig begriffen, was sie jetzt eigentlich so richtig doll bewegt, außer dass sie halt reisefreudig zu sein scheint. Aber da scheint mir irgendwie jetzt kein Charakterzug dahinter zu stecken, noch dahinter sozusagen irgendeine Sehnsucht nach irgendeinem Land oder nach irgendwas, mit der ich mich jetzt identifizieren konnte.
Mhm.
Bei den beiden...
Ich will da kurz drauf eingehen, weil es ist tatsächlich so, ich würde dir zustimmen, berührt hat mich das nicht. Es ist so eine Alltagsdarstellung für die Ärzte. Und als das finde ich das okay. Was aber stimmt ist, dass es relativ komisch versucht wird, den beiden mit billigsten Mitteln Tiefe zu geben, was nicht gelingt. Also sie haben ja sogar, also das Ehepaar hat ja sogar ein paar Szenen, ein oder zwei, wo nur die beiden drin sind und sich nur darüber unterhalten, du weißt ja, ich bin dein Ehemann und du weißt ja, in 2 Wochen ist die Hochzeit deiner Schwester und so. Das gelingt für mich nicht, dass die dadurch Tiefe kriegen, dass man da irgendwie eine Backstory in Nebendialoge einbaut. Aber als Medizinstory, die sozusagen Alltagssituationen von Ärzten darstellt, fand ich es okay.
Mhm. Ja,
alle also Medizinstories ich meine, eigentlich.
Ja, bei ihr ist es halt so, dass, dieses auch das Buch, was sie dann vorgelesen haben will, dieses On the Road, ist ja auch so eins, also es wirkt so für mich so, als ob sie, als ob das Unterwegssein ein Ziel für sich wäre, sozusagen. Als ob sie es eigentlich nirgendwo so richtig aushält und eigentlich immer nur weiter muss. Das passte allerdings wiederum nicht so ganz dazu, dass sie eigentlich für sich als Charakter ganz entspannt wirkte und nicht gehetzt und auch nicht, ja, sie erwähnt ja nur, dass sie zur Hochzeit ihrer Schwester möchte und nicht sowas wie, ich kann jetzt aber nicht, denn ich habe gleich noch den, ich muss noch CEO werden von meinem Unternehmen und außerdem habe ich 6 Kinder. So war sie ja gar nicht drauf. Also,
ja.
Bei den beiden Männern hat mich am meisten eigentlich das beschäftigt, wirklich, wie es zu den Krankheitsfällen kam, weil ich mich bei beiden, weil das sind ja beide Sachen, die uns auch passieren können, so. Also die Masergeschichte aus den 60ern ist jetzt unwahrscheinlich, dass uns das noch einholt. Und ansonsten haben sie ja aber auch, also ich sag mal, am spannendsten war eigentlich bei beiden der Punkt, dass bei beiden sich ein Problem dramatisiert und eine Not-OP notwendig wird. Da passiert ja bei beiden genau das Gleiche. Das ist vielleicht noch am ehesten der Spannungseffekt, wo du ja auch, genau wie du sagtest, da wird sozusagen auch durch den Schnitt und sowas eine gute Dynamik erzeugt. Ansonsten war jetzt bei beiden nicht so, die waren weder besonders aufmüpfig, noch besonders verzweifelt, noch besonders widerborstig oder sowas, dass sie natürlich in dem Sinne gar nicht so groß in Erinnerung bleiben.
Ja, also ich fand zumindest die Gastrollen sympathisch vernünftig, dass sich keiner so richtig gegen die Behandlung wehrt, stattdessen dankbar sind, auch nochmal so herausstellen, dass sie sonst vielleicht, also dass der Kurier gar nicht zum Arzt gegangen wäre und deshalb total dankbar ist, dass Christian das erkannt hat und so. Ja, nur Herr Adam war so ein bisschen komisch mit seinem Charme, in Anführungszeichen, gegenüber Nora.
Ja, der auch irgendwie dann keinen großen, da steckt ja nichts dahinter, ne? Also ich glaube, da würden manche Drehbuchschulen so sagen, ja, da muss jetzt aber was passieren. Also entweder fragt er aktiv, wollen wir uns mal treffen? Und dann meinetwegen treffen die sich oder nicht oder so. Oder man lässt es aber sozusagen flirten ohne großen Zweck dahinter, ne?
Ja, und irgendwie die Jahre, wo man irgendwie so Sprüche und Rumgeflirte als charmant bezeichnet, sind, glaube ich, auch eher vorbei. auch 2018 schon.
ja, das war.
Ja. Ja, unser Segment der Sushi Lushi Daman ist ein bisschen abgeändert worden, weil ich meinen zwischendurch vergeben habe, aber du hast ja noch die Möglichkeit, einen zu vergeben. Also, an wen geht in dieser Folge dein Sushi Lushi Daman?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Zunächst mal muss man ja erstmal sagen, dass du noch einen zweiten zu vergeben hast. Also, du hast einen von zweien benannt, aber Clara kriegt ja noch einen extra.
Genau, sie kriegt 2 Diamonds in dieser Folge, weil sie auch wieder mit Yannick zusammen ist. Es tut mir leid, ich muss es machen, weil Yannick ist ja unauffällig gewesen und man könnte ihn rehabilitieren, aber es ist halt immer noch Yannick und er, diese Geschichte, wie er in ihr Leben getreten ist, wird sich nie ändern, weil so ist dies einfach so passiert. Und auch hier wird ja wieder angedeutet, so, naja, kann auch sein, Christian hat ja schon so gefragt, kann ich mich drauf verlassen, dass er kommt und er kommt dann auch zu spät, dass er immer noch so ein bisschen unzuverlässig ist und diese Signale sollte man erkennen und als selbstständige und unabhängige junge Frau sagen, weißt du was, ich glaube, du und ich weiß nicht.
Genau diese klare Ansage bräuchte Yannick. Naja, es ist ja lustig, weil man kann, wenn man jetzt so Yannick so richtig kritisch nach wie vor sehen möchte, kann man wirklich die Elemente finden, weil Christian sagt, kann ich mich darauf verlassen? Am nächsten Tag ist sie aber da und wartet auch, ne? Also sozusagen, es scheint nicht so zu sein, dass er jetzt so vor der Zeit unbedingt da war. Gleichzeitig ist halt auch lustig, dass er mit der Familie, obwohl die ja jetzt schon seit Claras Schulzeit, die ja jetzt auch schon ein bisschen her ist, und ich meine, Studium war schon irgendwie 1-2 Semester drin, dann war Auslandsaufenthalt drin, dann war sie jetzt wieder eine Zeit lang zurück und so. Und dass Yannick anscheinend mit der Familie nicht so nah ist, dass er eingeladen ist. Also stimmt. Anke war zum Beispiel anders irgendwie in die Familie schon in der Familie drin, obwohl sie selber ja irgendwie im Ausland war und sowas. Also
okay, ist schon absorbiert, ja.
Genau. Und dann passiert ja auch, dass Janik die Sachen einräumt und sie auch so schnell sagt, ey, pass auf.
Vorsicht, stimmt, der schmeißt so einen Karton rein, genau.
Ja. Genau, also auch da hat man wieder eine rücksichtslose Art bei ihm so ein bisschen drin. Also ich glaube, er verändert sich nicht besonders groß, wird halt auch ein bisschen, ja, vielleicht ein Tick vernünftiger und ist jetzt gerade nicht mit Drogen unterwegs, mit der
Familie Clara. Also ich möchte Clara den Rat geben, in Warendorf ein Neuanfang für dich im Münsterland, vielleicht ja auch die Möglichkeit, privat einen Neuanfang zu starten, vielleicht ja auch wieder eine nette junge Frau kennenzulernen auf einem Pferdehof, so wie damals Sabrina und so.
Oh ja,
stimmt. Und steht zu deinen Gefühlen.
Ja, was man halt eben nicht weiß, ist, ob die beiden eigentlich noch zusammen sind, oder?
Aber also, ich würde schon denken, oder?
Aber es scheint ja irgendwie so Fernbeziehung oder sowas scheint ja irgendwie gar kein Thema zu sein. Also, dass das jetzt sozusagen so, also wir erleben ja gar
nicht,
dass
die
beiden miteinander irgendwie, dass das für Clara ein Konflikt ist.
So. Ja, als sie in Kanada war ja auch Fernbeziehung und da ist er irgendwann nachgereist.
Ja, oder sie haben sich halt entschieden, dazu befreundet zu sein oder sowas, ne? Also das finde ich auch so ein bisschen generell schade, dass das jetzt so offen gelassen wird und wir von Clara nichts erfahren haben bislang, wie es weitergeht. Vielleicht kommt das ja noch, dass man da irgendwie noch mal was dann noch eine neue Episode reinkommt. Genau, also für die nur den Dahlmann nachhören wollen, Martin hat ihm Clara gegeben, weil Clara genau weiß, was in Lotte vor sich geht.
Genau, fürs Gedankenlesen.
Fürs Gedankenlesen, genau. Bei mir geht er an Michael.
Oh, auch mal lange her, dass Michael ihn bekommen hat, glaube ich.
Ja, das stimmt. Er spielt halt auch nicht mehr so eine große Rolle, eher so im Arzt-Kontext, ne? Aber wobei er kriegt bei mir eigentlich, ich glaube, er kriegt auch eher Komplimente, weil er manchmal noch mit Christian im Garten war jetzt in dieser, also jetzt war er ja eher, ist er ja, dadurch, dass er verlassen wurde, ist er auf eine gewisse Art ja eigentlich eher ruhiger geworden. sozusagen selber nicht so wehleidig und sagt, dass er irgendwie immer das Opfer war, der sich auf diese eingelassen hat, sondern jetzt macht er wirklich irgendwie eher so sein eigenes Ding. Und zwar ist es aber hier so, dass er mir in dieser Szene, dass er sehr, aus meiner Sicht sehr unsympathisch ist. Also er ist ja nun mal Chefarzt dieser Klinik und dann ruft der Michael an, wie sieht es denn aus mit Claras Abschied? Dann sagt Christian, was ich völlig legitim finde, sagt er dann so, die Clara möchte keine große Runde machen. Ist das ihr Ernst? Oder irgendwie sowas. Er sagt, oder ernsthaft? Das mag ich ja grundsätzlich nicht, wenn Leute eine Art Erwartung haben. Es ist so ein bisschen wie Clara gegenüber Lotte. Hat er so eine Art Erwartung in seinem Kopf und projiziert die dann auf Clara. So, nee, passt, ist nicht ganz so wie der Clara, fällt mir auf. Aber sozusagen, es ist so, dass er denkt, ja, jemand will doch große Abschiedsfeier machen und dann, die will das nicht, verstehe ich jetzt nicht. Und dann wird er halt angerufen wegen einer medizinisch relevanten Sache und dann fühlt er sich aber total gestört und genervt und ist sehr unfreundlich in dem Telefonat.
Ja, Sandmann hier. Stabilisieren Sie erstmal mit 5 Milligramm Diazepam, ich bin gleich da. Wie, was soll das heißen? Frau Schneider hat keine Versichertenkarte. Dann wird sie eben nachgereicht, meine Güte.
Es ist halt wirklich so, wie, was? Ja, dann machen wir es halt so. Ja,
so. Meine also, Güte, wirkt, ja,
genau. Genau, er wirkt so ein bisschen wie so ein manchmal gibt es ja so Leute, die in irgendwelchen Unternehmen arbeiten und gar keine Lust mehr haben auf die Arbeit und sagen, boah, die haben dann irgendwie so ein großes Wochenende und sonst gibt es nur Scheißtage, irgendwie solche Plakate bei sich oder sowas als Hintergrundbild oder sowas. und so ist er so ein bisschen, wirkt er hier auch, obwohl er wirklich eine Person, mit der er sonst gar nichts zu tun hat, einfach diese Abschiedsfeier machen will. Also er kümmert sich um so einen privaten Bereich, den eigentlich nicht so richtig angeht, stellt da Erwartungen und wenn dann seine Arbeit anruft, ist er genervt zu seinen Untergebenen oder unter zu seinen Mitarbeitern. Irgendwie, das fand ich einen ganz unsympathischen Auftritt, zumal er dann später wirklich nicht kommt.
Ja, und nicht eingeladen vielleicht, ist. Das wollte ich gerade sagen, vielleicht ist da die Erklärung, warum sie ihn nicht eingeladen haben.
Ja, das kann natürlich sein.
Ja. Die nächste Folge von Familie Dr. Kleist ist die Folge 14 der 7. Staffel. Und die hat einen Titel, den du schon oft erwähnt hast. Und jetzt tritt er in Erscheinung. Gemeinsam statt einsam.
Ja, stimmt. Das ist immer mein Klischee-Titel.
Ja. Mal gucken, worum es da geht. Und mal gucken, ob die Beschreibung stimmt oder ob es vielleicht die Beschreibung der übernächsten Folge ist. In jedem Fall steht bei Amazon dazu Folgendes. Getreidebauer Klaus Eilau leidet schon seit Wochen unter zunehmenden Muskel- und Knochenschmerzen. Er ignoriert die Beschwerden. Zu groß ist seine Angst vor einem Arbeitsausfall durch Krankheit und den damit zusammenhängenden Konsequenzen für seinen Hof. Doch als er durch seine Schmerzen beinahe einen Unfall verursacht und dabei seine Familie in Gefahr bringt, sucht er Hilfe bei Christian. Das kommt uns doch bekannt vor, das Motiv.
Ja, das, genau, das ist nicht das erste Mal, dass wir da haben. Aber wir haben jetzt nichts Privates, ne?
Nee. Aber ist auch schwierig, ne? Also, was Privates da reinzuschreiben, ist halt, das ist halt so stückhaft oder stückchenhaft, häppchenartig, dass wäre schwierig, das abzubilden. Also selbst zu der jetzigen Folge, die wir jetzt gerade gesehen haben, würde mir jetzt nicht einfallen, da was reinzuschreiben in den Ausblick. Während Lotte ihre Lieblingssoap gucken will, will Paul lieber staubsaugen. Oder also, ist irgendwie schwierig.
Ja, es wird ja immer irgendwie dann so, werden so ganz konkrete Sachen benannt. Also in der Familie gibt es, wobei man sonst könnte man ja jede Folge dann so nennen, ne? In der Familie gibt es weiter Trubel.
Ja, ja, genau.
Das, ja, stimmt.
Ist ja bei mir manchmal so ähnlich, wenn ich diese Shownotes schreibe, dann denke ich so, nehme ich jetzt nur den Inhalt der Folge auf oder nehme ich auch Sachen auf, die wir gesagt haben? Also so, es muss dann immer so eine Mischung werden.
Ja, stimmt. Ja. Tja, aber auf jeden Fall nehmen wir die Folgen gemeinsam auf und nicht einsam. Das tun wir auch nächste Woche wieder. Nächste Woche Donnerstag, in 7 Tagen. Hoffentlich sind wir, ist die Folge dann um 8 Uhr. Ach ja, die Ach, Konstantin, jetzt hör auf. Wir fallen wieder zurück in Folge 5 und ich krieg meine Abmoderation nicht hin. Also, gemeinsam statt einsam heißt die nächste Folge in 7 Tagen, Donnerstag online. Bis dahin, habt eine gute Woche, passt auf euch auf und bleibt gesund.
Adieu.